Back to the Future of AI. Eine Podcast-Zeitreise über künstliche Intelligenz in Unternehmen und Gesellschaft mit KI-Pionier Alexander Tam.
Heute freuen wir uns auf einen Gast, der zeigt, dass Daten nicht nur Zahlen sind. Sie sparen Millionen und machen Prozesse effizienter. Unser Gast ist Global Head of Data und AI bei E.ON, wo er mit seinem Team Daten, künstliche Intelligenz und Algorithmen einsetzt, um Europas größten Energieversorger zu transformieren. Vor 15 Jahren dachte er noch, er würde als Berater im schicken Anzug die Welt bereisen. Stattdessen verliebte er sich in Statistik und Coding, promovierte am IFO-Institut und entdeckte sein Talent, erstklassige Datenteams aufzubauen. Außerdem ist er Mitbegründer der Munich Data Geeks und wurde als einer der Top 100 Global Innovators in Data und Analytics ausgezeichnet. Herzlich willkommen bei Back to the Future of AI, Dr. Christian Essling.
Ja, herzlich willkommen, lieber Chris. Freue mich riesig, dass du heute da bist und hoffe, wir kommen mit der Stunde aus heute.
Das sehen wir gleich. Ne?
Toll, dass du hier bist.
Danke für die Einladung, Alex. Freut mich sehr, auch mal hier zu sein.
Du kennst ja vielleicht das schon so von dem Format her. Wir wollen erstmal zurück in die Vergangenheit reisen und wir haben ja schon ein bisschen was in der Intro gehört. Als promovierter Volkswirt, wie bist du dann ins Thema KI gekommen?
Totaler Zufall. Ja. Ich kann es noch relativ genau pinpointen, wo es passiert ist. Ich war damals auf der Suche nach einem Thema für meine Diplomarbeit. Daraus kann man ableiten, wie alt ich bin. Ich habe noch ein Diplom. Habe damals überlegt, ich würde gerne irgendwas Spieltheoretisches machen, irgendwie so Markteintrittsstrategien unter asymmetrischer Informationsverteilung, irgendwie sowas. Und ich stand bei dem Kollegen in seinem Zimmer und habe ihm das Thema gepitcht und er guckt mich an so, kannst du schon machen, aber ich habe hier einen richtig coolen Datensatz und eine richtig coole Fragestellung, mach doch was Empirisches. Und ich meine, ich hatte so ein paar empirische Vorlesungen, so wirklich gehuckt hat es mich nie und ich habe mir gedacht, na gut, wenn er es sagt, vielleicht, ich probiere es mal aus. Ne? Und habe mich so ein knappes halbes Jahr mit diesem Thema auseinandergesetzt und bin total gehuckt gewesen, was du da mit der Methodik, mit der Software machen kannst, Muster in Daten zu finden, die mir helfen, die Zukunft vorherzusagen. Und habe ich gedacht, spannend, da mache ich mal einen Doppelklick, dann habe ich noch 3 Jahre im IFO promoviert, aber auch sehr methodisch, sehr datenorientiert, sehr empirisch. Und da war für mich klar, ich glaube, da möchte ich, in dem Feld möchte ich arbeiten. Damals hat es keiner KI genannt, ne? Das ist erst über die Zeit gekommen.
Wann war das so, 2010 rum oder davor?
Ja, genau, also die Diplomarbeit war 2010 und dann promoviert habe ich 2011 bis 2014 und dann, genau, 2014 ging es dann darum, wo kann man dieses Skillset anwenden und einen Beitrag leisten.
Ja, mega cool. Ja, das war ja damals, ich erinnere mich, wir sind da ja ähnlich alt, ja. Ich etwas mehr, aber haben wir gerade festgestellt beim Pizzamann. Das gab ja auch, man konnte ja auch Data Science nicht studieren oder so, ne? Oder KI sowieso. Konnte man vorher vielleicht, aber das war dann sehr theoretisch eben. Und genau, da gab es ja verschiedene empirische, quantitative Studiengänge, wo das dann irgendwie so konvergiert ist. War das dann stark Ökonometrie oder hast du dich auch dann noch mit Programmieren beschäftigt? Wie war das bei dir?
Gut, also die Ausbildung war Econometrics, Ökonometrie. Aber das war dann schon auch so das Feld, wo dann so Sachen hochkamen wie Random Forest. Das ist natürlich keine Methodik aus der klassischen Ökonometrie. Das sind dann Dinge, wo ich dann in dieses Feld gegangen bin, wo man sich mal ein bisschen mit auseinandergesetzt hat. Coursera-Kurses von Andrew sozusagen mal durchgemacht hat und da was Neues gelernt hat. Also ich glaube, damals gab es so die klassische Ökonometrie, das war ein Einstiegsfeld. Die Statistiker, das war mal ein gutes Einstiegsfeld. Und die Physiker haben dann irgendwann auch gemerkt, dass man mit dem Skillset einen Beitrag leisten kann.
Sehr cool, ja. Ja, und München war, glaube ich, da auch keine schlechte Adresse, ne? Mit den jeweiligen Universitäten dazu und dann eben auch den Instituten, wo man auch die Möglichkeit hatte. Ja, wie ging es dann weiter bei dir?
Dann bin ich in eine Firma eingestiegen, die kennst du ganz okay, das war nämlich deine. Das war damals eine totale Opportunität, weil, muss man auch sagen, 2014, kann ich mich erinnern, gab es auf komplett Stepstone eine Data Scientist-Ausschreibung. Also damals hat man es vielleicht auch noch nicht so genannt, aber der Markt kam erst so langsam.
Ja, das stimmt. Und
ich kann mich erinnern, dass wir uns damals irgendwie beim Kickerspielen irgendwie kennengelernt haben und so ein bisschen ausgetauscht haben und dann
Im Türkenhof waren wir, exakt. Ja, unweit der Uni, ja.
Unweit genau. Der Uni. Und du hast mich gefragt, worauf ich achte jetzt halt bei der Jobauswahl nach der DIS. Und dann habe ich gesagt, ist mir eigentlich fast egal, ich will bloß was mit Daten machen. Und das war einfach irgendwie ein sehr, sehr guter, guter Fit an der Stelle und genau, bin bei dir damals war es wirklich noch so Startup gefühlt, ne? Im Vergleich zu heute.
20 Leute oder so, glaube ich.
Ja, so ja, ungefähr. War aber eine coole Zeit, ne? Also das ist, muss ich auch immer sagen, das habe ich mir bis heute behalten, so, da habe ich meine kulturelle Prägung erfahren. Morgens ins Büro kommen, jedem Kollegen Handshake geben, das hat sich wirklich angefühlt wie mit Freunden arbeiten. Ne? Das war eine gute Zeit.
War eine gute Zeit, ja. Ja, und wie ging es dann weiter für dich?
Genau, danach gab es die Möglichkeit, bei Burda einmal das Data Department hochzuziehen. Die standen damals noch so auf der grünen Wiese. Da gab es so die große Vermutung, dass du mit Daten einen Hebel auf die User Experience stellen kannst, gerade bei diesen Online-Nachrichtenportalen, wenn ich weiß, welche Themen dich umtreiben und ich dir nur ein bisschen mehr davon gebe, dass das einfach besser klickt, du länger auf der Seite bleibst und öfters wieder zurückkommst und all das treibt Werbeumsatz. Das habe ich 2 Jahre gemacht, habe da 20 Leute aufgebaut und diese Prototypen gebaut, die dann irgendwie auch Eingang ins Produkt gefunden haben. Das war auch eine spannende Zeit und dann kam 2018 die Anfrage, ob ich nicht Lust hätte, bei E.ON Deutschland das Data und Analytics Team zu übernehmen. Und das musste so ein bisschen transformiert werden, sage ich mal. Das war noch technologisch noch ein bisschen in frühphasigeren Zeiten.
Schon 7 Jahre her, gell?
Krass,
ey, das ist echt krass. Weil man ist ja echt schon Dinosaurier, ne? Also vielleicht kurz nochmal da innegehalten, weil gerade die Verlagsbranche ja die absolute Transformation gerade erfährt. Also ich komme ja gerade aus Davos und davor hatten wir die DLD und da gab es eine coole Präsentation auch von Burda, zum Thema Agentic Creation. Die haben da so einen Comic, was du gesehen hast, zum Einhorn und das eben komplett KI generiert. Also von der, ne, aus dem Schwarzwald hier von Black Forest AI mit Flux die ganze Illustration gemacht, dann auch das ganze Storyboard und so. War das damals schon Thema oder weil GenAI gab es ja so noch nicht?
Das,
ne?
Das war noch weit vor GenAI. Das war 2016 und ich kann mich erinnern, ich habe damals so zum Antritt, habe ich mir so ein Slide-Deck gebaut, so die großen Wetten, die ich glaube und ein paar waren näher am Jahr 2016 und ein paar waren ein bisschen weiter weg und ich habe ein Slide gehabt, wo ich drüber geredet habe, wir sollten nochmal über nachdenken, ob wir mit AI nicht Artikel schreiben können.
Ach geil.
Und es war irgendwie damals eine Zeit, wo irgend so ein Programm in Japan irgendwie Gedichte geschrieben hat, also Hanebüchen aus heutiger Zeit. Aber das haben wir so ein bisschen als Aufhänger genommen, um zu sagen, guck mal, das funktioniert ja schon, das passiert, während wir hier gerade sprechen. Wie gesagt, 2016, das ist ein Jahr, bevor Attention is All You Need rauskam, also noch vor diesen großen, damals dieses noch NLP.
Ja. Ja, genau. Ja, NLP war immer ein Pain, ne? Also ich weiß noch, die Text-Mining-Projekte, die wir gemacht haben, da warst du auch noch dabei, glaube ich, ne, beim Automobilhersteller. Boah, und dann musstest du diese ewigen Blacklisten und White, und dann war Panoramadach, weiß ich noch, das war immer das Grauen, weil Panorama in jedem, und dann, ne, dann war so die Idee, Social-Media-Daten, das ist ja ein riesiger Datenschatz, da war das auch vom, da gab es auch keine DSGVO und auch kein GDPR.
Das war noch gute alte Zeit, ja.
Ja. Okay, und dann bist du aber in deine Lieblingsbranche gekommen, wenn man so will, oder?
Ja, Lieblingsbranche weiß ich gar nicht, aber es ist auf jeden Fall eine super spannende Branche, das kann man sagen. Da ist extrem viel, was sich gerade tut, was ich auch tun muss, um Weichen zu stellen für die Gesellschaft, fürs Land in Summe. Von daher, ehrlicherweise, das war aber gar nicht so sehr der decisive Factor damals. Das war einfach eine coole Herausforderung, weil ich einfach gezeigt habe, bei Burda, ich kann etwas irgendwie auf der grünen Wiese hochziehen. Mhm. Und das war für mich selber mal so der Versuch, kann ich auch mit Legacy umgehen und da einen Impact stellen. Das war mehr so meine Idee. Und muss man fairnesshalber sagen, der Ökonom in mir erzeugt gerne großzahligen Impact. Und das Potenzial für Impact ist bei E.ON halt einfach 2, 3 Größenordnungen größer als bei Burda. Von daher war das für mich ein guter Move.
Ja, und wie ging das dann? Also was waren da so am Anfang die Themen? Impuls, ich weiß noch, wir haben mal Load Forecasting, haben wir mal was gemacht gehabt, ganz am Anfang. Und da wir haben auch in unterschiedliche Branchen immer reingeschnuppert und dann kamen dann erstmal immer so, ja gut, sind halt Daten, ist halt Business. Und dann haben wir damals schon gemerkt, das war auch so, also vom Automotive zu Finance, Insurance war auf einmal okay, doch andere Welt, ne? Andere Daten, andere Strukturen, andere quantitative Historie. Also das ist immer spannend dann, wenn man so die Quants sozusagen, ne? Und gerade in diesem Load-Forecasting, da wo man schon mit proprietären Software Anbietern, die neuronale Netze wirklich noch von Hand implementiert hatten, als das eigentlich vom Computer noch gar nicht ging, so ungefähr. Mhm. Ja. Mhm. Die dann durchaus skeptisch waren, so nach dem Motto, ja, wir machen schon seit 10 Jahren Data Science, was ihr Data Science nennt. Ja. Also wie war das da? Wurdest du da mit offenen Händen empfangen oder?
Ja, also ich glaube, es muss ein bisschen differenzieren. Also es gab Leute, die waren sehr, sehr offen dafür, weil die auch gesehen haben, dass das einfach Datentechnologie-Algorithmen einen großen Hebel hat, um einen Impact zu stellen auf User Experience, auf Prozesse, auf Geschwindigkeit. Und damals die Themen, das war, also ich kann mich erinnern, das erste große Projekt, das wir gemacht haben, war Churn Forecasting.
Ne? Also, ah ja, mhm. Ja klar, weil natürlich die Verträge waren dann irgendwie frei, oder wie war das nochmal, der, also irgendwie bei den Stadtwerken zum Beispiel, wenn man da ist oder so, dann ist man da halt, ne? Mhm. Und man, das war ja auch staatlich, man kam ja gar nicht so raus, oder? Und dann kam irgendwann so eine Welle, wo mehr...
Das war schon dereguliert damals. Also das ist also normales privates Unternehmen, und aber Churn ist halt ein Problem, weil du gibst typischerweise gibst du halt Boni, wenn die Leute unterschreiben. Hm. Und dementsprechend willst du natürlich, dass sie möglichst lange bei dir bleiben. Und wenn du das antizipierst, dass die Person rausgeht, dann musst du dich halt fragen, wie kannst du sie halten, was kannst du da anbieten, welche Incentives kannst du setzen, dass die Person nochmal den Vertrag verlängert. Und das ist ein großes Thema, ökonomisches Thema. Und da haben wir viel Zeit und Kraft und Aufwand rein investiert, um das möglichst gut zu machen. Das war eins der großen Projekte. Dann geht es aber auch um so, also der Hebel war ja teilweise echt schon mit Kleinigkeiten zu stellen. Ne? Also mhm. da ging es einfach um A-B-Testing, ne? Auf, mhm. der, auf der Website. Ich kann mich erinnern, da gab es irgendwie so ganz kleine Veränderungen im Wording oder in der Darstellung, die dann mhm. plötzlich irgendwie 5 Prozentpunkte Uplift in der Conversion Rate irgendwie zur Folge hatten.
Das haut dann natürlich schon rein.
Total.
Finanziell.
Absolut.
Ja. Aber das heißt, du bist also gar nicht jetzt so gleich in die Netzsteuerung, wenn man so will, wenn man sich jetzt so einen Energieversorger irgendwie vorstellt, ne? Sondern du kamst dann tatsächlich aus der E-Commerce ist falsch, ne? Aber aus dieser Online, kann man jetzt sagen, Buda Forward warst du ja, oder? Mhm. Genau, ne? Aus dieser Ecke. Und dann hat es eigentlich gut gepasst, der Move zu Eon, weil du da auch auf der Usability-Seite warst, oder wie?
Genau, ja, kann man, ist glaube ich eine faire Zusammenfassung. Also Eon Deutschland ist quasi der deutsche Retail-Arm okay. der Eon. Also wir kaufen Strom ein mhm. am Markt und verkaufen ihn quasi an die Kunden. Erzeugung haben wir damals im Rahmen vom Innogy-Merger an RWE abgegeben, das war der Deal. Mhm. Das heißt, wir hatten keine eigene Erzeugung mehr. Das heißt, das Geschäftsmodell in Eon Deutschland ist Strom einkaufen, Strom verkaufen und Service für die Kunden.
Ja, das ist lustig. Wir hatten ja, wir hatten den Andreas Stadi ja da mhm. und haben, habe ich auch mal gelernt, ja okay, Yellow war damals auch nur also eine coole Online-Brand zum Verkauf, also ja. eigentlich so wie Zalando, bloß für Strom, oder? Ja. So, mhm. Also weiß nicht, ob das allen klar ist, aber wenn man, glaube ich, nicht so drin ist, dann denkt man ja doch, wenn man Eon Energieversorger hört, dann denkt man ja eher so an, ja, an so, keine Ahnung, große Stahlleitungen und.
Und die haben wir auch. Die haben wir auch. Das ist aber halt dann sozusagen Eon SE, wenn du es so willst. Also, das muss man sich immer vor Augen führen. Ich glaube, die Eon in Summe ist ein Verbund aus 700 einzelnen Gesellschaften. Ne? Da gibt es Eon Drive, die machen sozusagen E-Mobility, Infrastruktur. Dann gibt es große Fernwärmenetze. Dann gibt es viele verschiedene Regionalversorger. Wir haben zum Beispiel auch die EW Einfach, das ist sozusagen der junge, hippe Vertriebsarm, wenn du so willst. Also viele verschiedene Sachen. Also wir haben auch die großen Verteilnetze und die Hochspannungsleitungen, das ist auch Teil, aber das ist nicht Eon Deutschland. Das
ist dann können wir da vielleicht, ich weiß nicht, was du sagen darfst, ne? Aber das ist ja eine absolute Commodity-Strom. Ne? Also mehr Commodity geht ja eigentlich nicht. Es gibt ja keinen farbigen Strom oder keinen... Nein. keinen angenehmen Strom oder so. Ja klar, es gibt natürlich Ökostrom, fair enough, vorbei. Ja, genau. Ja. Aber wie kann man denn da überhaupt Vertrieb besser machen wie andere? Also
Ja gut, ich glaube, es ist schon irgendwie Usability. Also ist das irgendwie eine angenehme Strecke, wie du zu dem Produkt kommst. Ich glaube, es ist natürlich auch zu großen Teilen Brand. Hast du eine Brand Recognition. Aber also Truth be told, ja, das ist, wie du sagst, Commodity, und der große Teil des Marktes, glaube ich, guckt halt einfach auch dann auf Wechselportalen wie Verivox, Check24, einfach nach dem günstigsten. Das ist, wäre jetzt, glaube ich, gelogen, wenn man das ignorieren würde.
Aber wie kann man denn preislich da sich, also ne, der Ökonom, wie kann man denn dann, das ist ja irgendwie ein Nash-Gleichgewicht, oder? Oder halt wie kann man sich denn preislich da, also wie kann man 5 Cent günstiger sein für was, was man ja auch nur einkauft und verkauft?
Gut, du kannst natürlich klüger einkaufen. Also okay, wenn du langfristiger günstig einkaufst, dann kannst du den Preisvorteil weitergeben. Mhm. Aber wie gesagt, du kannst natürlich ein Premium chargen, wenn du halt einfach ein bekannter Brand bist und wenn du irgendwie eine gewisse Versorgungssicherheit irgendwie da anbietest und wenn du guten Service anbietest. Ich meine, wir unterhalten ein riesen Service-Center an Call-Center-Agents, die sich halt um dein Problem kümmern. Mhm. Das kann dir jetzt bei so einem kleinen Nischenanbieter, kann es halt sein, dass da halt keiner ans Telefon geht.
Ja, aber es sind auch einige, glaube ich, dann wieder pleite gegangen. Ne? Ich weiß noch, also das hatte ich auch mal, ich selber nicht, aber ich glaube bei meinem Nachbar oder so, der hat dann irgendwie ein Problem, weil sein Stromanbieter
aufgegangen ist. Absolut, ne? Das war jetzt so während der Energiekrise 22, 23 irgendwie so, sind sehr, sehr viele hops gegangen, weil die halt einfach auf immer günstige Einkaufspreise gewettet haben und plötzlich sind die halt am Markt durch die Decke gegangen. Und dann konnten sie den Strom nicht mehr so günstig einkaufen, hatten das aber dem Kunden so versprochen, dass sie zu dem Preis beliefern. Da sind einige hops gegangen. Die sind dann sozusagen bei E.ON in die Grundversorgung gekommen. Die Grundversorgung fängt ja alle auf, die, also du kannst ja keinen, du kannst nicht keinen Stromvertrag haben.
Hm. Kennst du das? Das ist halt auch schlecht, ja.
Also auch wenn du jetzt irgendwie in eine neue Wohnung einziehst und noch keinen Stromvertrag hast, aber der Strom kommt trotzdem. Da bist du quasi in der Grundversorgung.
Wobei doch, ich glaube, ich hatte das schon doch selber. Jetzt fällt es mir gerade nämlich ein, weil ich bin nämlich auch zu Stadtwerken, glaube ich. Aber dieser Grundversorgungsvertrag, der war preislich dann nicht so attraktiv
für genau, den der Konsumenten. Genau, der ist, also kann ich auch immer nur empfehlen, ich würde mir immer irgendwie einen ordentlichen Vertrag holen. Der ist von den ökonomischen Parametern nicht ganz so attraktiv, aber dafür kannst du halt auch mit 2 Wochen Frist kündigen.
Ah, okay, okay. Das heißt also, es ist auch das eine, ist sozusagen halt der Preis an sich, aber dann ist es natürlich auch das ganze Thema Pricing, Model, also ne, was du beschreibst, ist, die haben langfristige Preisgarantie irgendwie gegeben und dann halt quasi hat die der Einkaufspreis dann aber eingeholt.
Genau, sozusagen. Haben aber nicht langfristig gesourced, sondern haben immer darauf gewettet, dass die Preise so niedrig bleiben und du kannst natürlich langfristig zahlst du natürlich einen höheren Preis, als wenn du jetzt für morgen günstig einkaufst. Ne? Das heißt, die sind immer kurzfristig, haben die sich eingedeckt mit der Energie und dann war aber kurzfristig plötzlich nicht mehr günstiger und sind da ein bisschen ins kurze Gras gekommen.
Also ein bisschen wie wenn ich mir jetzt meine Immobilienfinanzierung überlege und mir überlege, mache ich variablen Zins,
exakt,
10 Jahre fest, 15 Jahre.
Ziemlich, genau, das ist eine super Party, solange die Zinsen bei 1, sind und dann, wenn die EZB ein paar Schritte hochgeht, dann guckst du plötzlich unglücklicher.
Ja, spannend, okay. Okay, ja, und bist du dann noch stärker zum Stahl gekommen sozusagen oder oder wie hat sich das dann weiterentwickelt von den Themen her?
Genau, also ich habe ja ursprünglich mal angefangen, die Analytics und Data Science Abteilung für die E.ON Deutschland zu leiten. Dann mit dem Innogy Merger wurde das ganze Konstrukt einfach neu aufgestellt und es gab eine neue Rolle des Chief Data Officers und ich habe mich sehr gefreut über die Chance, die komplette Data-Wertschöpfungskette danach zu leiten, also von Data Governance, Data Engineering, Analytics, Data Science, AI würde man es heute nennen und MLOps. Das war so die ganze Kette.
Und noch bei E.ON Deutschland?
Das war noch bei E.ON Deutschland.
Ah, okay, krass, genau. Das habe ich gar nicht so. Achso, also hast du angefangen sozusagen in einer.
Nur für quasi Analytics, Dashboarding, wenn du so willst,
und
Data Science. Und dann nach dem Merger gab es quasi die große, weil da kam von Innogy kamen Leute rein, von der E.ON kamen Leute rein, man hat das komplette Team neu aufgesetzt.
Und wo hing das dann? Also wo hatte man
in
das?
Digital.
Okay, und am Anfang? Also bei Analytics, wer war da? Also welchem Ressort?
Es war immer digital, bloß einfach der Schnitt war ein anderer. Früher hing Data Engineering separat in Digital und Analytics und Data Science und dann hat man gesagt, aggregiert das in ein Data Department und das berichtet direkt an.
An digital. Den Chief Digital Officer.
Das ist der SVP Digital, wenn du es so willst, also eins unter der Geschäftsführung.
Okay, Ah, okay, cool. Ja, spannend. Weil es auch mal interessant, ne, wie die unterschiedlichen Unternehmen, bist du im Finance, bist du in der IT, bist du in einer Digitaleinheit, haben alle schon, bist du in der Produktion.
Ja, 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 klar, ja. Genau, so das habe ich auch noch so 2 Jahre gemacht und dann gab es für mich die Chance, in die globale Unit zu wechseln und da die Verantwortung zu übernehmen. Und das ist halt einfach insofern spannend. Da habe ich jetzt ein Team von ungefähr 200 Leuten, die den Auftrag haben, quasi 2 Dinge zu tun. Einmal die Data und AI-Plattform bereitzustellen, auf der alle Units sozusagen ihre Modelle laufen lassen können, ihre Daten reinholen können. Und auf der anderen Seite eben die Unit, die den Auftrag hat, die ganzen Länder und Regionalgesellschaften dabei zu unterstützen, das meiste aus ihren Daten rauszuholen und wirklich aktiv Modelle mit denen bauen.
Supergeil. Ja. Und das heißt, gibt es dann jetzt für die, also gibt es dann einen lokalen Datenchef jeweils in dem Land und wenn ja, wie ist die Governance da oder machen die, was du sagst oder können die machen, was du sagst oder wie ist das aufgeschrieben oder kannst du es erzählen?
Jeder ist herzlich eingeladen, das zu tun, was ich sage. Ja. Also ich glaube, da muss man erstmal sich vor Augen führen, die Majority ist halt sehr, sehr unterschiedlich bei den 700 Organisationen. Ne? Du hast eine E.ON Deutschland, da arbeiten 85 Leute in der Data-Abteilung. Die sind super mature, ne? Von Data Governance über MLOps, die haben die komplette Pipeline sehr, sehr gut im Griff. Und dann guckst du in andere Regionen und da sitzt irgendwie ein Kollege am Schreibtisch und versucht, den Kopf über Wasser zu halten. Da ist natürlich dann einfach, genau, da ist noch ein bisschen mehr zu tun. Ne? Und wir gehen halt rein und versuchen mit unseren Angeboten, ne? Also entweder die Plattform, wo wir sagen, hey, willst du die Plattform nutzen, weil wir haben alle Konnektoren zu allen großen Systemen innerhalb von E.ON haben wir schon praktisch parat. Du musst uns, ich übertreibe ein bisschen, ne, nur deine Credentials geben und wir ziehen uns aus dem Primärsystem deine Daten in den Data Lake und dann können die Kollegen, das sind quasi, wenn du willst, so eine interne AT bei uns, ne, also eine interne Tech-Beratung für Data und AI.
Also ihr implementiert auch. Wir, ne? Ihr macht nicht nur Richtlinien und Blueprints Strategie, sondern
Der größere Teil oder das, worauf wir stolz sind, ist wirklich, dass wir in die Units reingehen, mit ihnen brainstormen, wo sind die großen Potenziale für Datentechnologie, Algorithmen und dann uns mit denen hinsetzen und das auch wirklich umsetzen, in Produktion bringen. Das ist das.
Also die ganze Wertschöpfung, weil das ist wirklich
End-to-End.
Genau, das gibt es gar nicht so oft. Ja? Also wenn man auch mal hier war oder ist oder so, dann, ne, dann ist irgendwie logisch. Aber wir erleben viele Kunden, wo das dann entweder wirklich nur eine Governance ist, ne, oder es ist halt maximal noch so eine Art Lab-Charakter, wo man so diese Anschubfinanzierung macht. Aber es ist ja selten dann so in dieser, okay, wir bringen das mit dir dann bis zum Schluss. Ne?
Also die Phase gab es bei E.ON auch.
Okay.
Das war vor meiner Zeit. Das war so Land of Milk and Honey, wo du alles irgendwie mal ausprobieren konntest. Aber am Schluss guckt man sich dann halt auch an, was ist jetzt der Impact? Ne? Jetzt hast du irgendwie ein paar schöne Dashboards gemalt und so. Der Wert von dem, was wir machen, ist, wenn wirklich irgendwo zählbar die Nadel bewegt wird, wenn Nutzer eine coolere Experience haben, wenn Versorgungssicherheit von den Netzen besser geworden ist, wenn Prozesse schlanker, effizienter, schneller geworden sind. Das ist das, woran wir gemessen werden.
Ja, das ist richtig cool. Also ich glaube, das ist oft tatsächlich schlecht aufgesetzt in manchen Firmen nach wie vor, dass gerade so dieses Thema Value, alle reden zwar, also war auch jetzt in der Bosse wieder ein Riesenthema, Return on Invest of AI, war auch auf der DLD spannend. Da hat die Kollegin von Burda, glaube ich sogar, hat gesagt, wer von euch benutzt AI? Natürlich alle Hände hoch, ja, jeder schon mal ChatGPT aufgemacht.
Klar.
Und dann kam so, und wer von euch kann genau den ROI eurer Arbeit benennen? Also die Frage war ein bisschen tricky natürlich, weil ganz genau, aber trotzdem war, glaube ich, so eine Hand oben und der kam sich dann auch etwas einsam vor.
Ja, ja, glaube ich.
Aber wie, wenn du es sagen kannst, wie ist es von der Governance? Weil trotzdem, also der Value wird ja im Business erzeugt, ne? Und diese internen Einheiten. Also wie schafft man das dann, dass man sozusagen denen wirklich hilft, gerade in so einer dezentralen Struktur, ohne dass man dann, ja, sie, wie soll ich sagen, dass man übergriffig wird, sage ich mal, ja, oder dass man die dann aus der Verantwortung nimmt oder dass das dann vielleicht, wenn ihr wieder weg seid, dann wieder in sich zusammenbricht oder so. Also wie löst man das?
Ja, du brauchst schon, glaube ich, eine Ownership und den Willen, das auch zu ownen im Business oder in den Units. Ne? Also die Units haben ja auch jeweils eine, ein Business und eine IT und wir arbeiten mit beiden zusammen, weil am Ende des Tages muss es die IT ja auch übernehmen, betreiben, wenn es möglich ist.
Macht das dann die lokale, weil das ist ja, also das habe ich jetzt auch gelernt beim anderen Energieversorger, dass ja die Historie, die es dort gibt, ja super dezentral ist. Ne? Also jedes Kraftwerk hat allein schon wegen Security-Sachen die eigene Infrastruktur.
Ja.
Ne?
Ja.
Also krasser Respekt, dass du das so durchgeht.
Ja, es wie gesagt, es ist, hängt auch wieder von der Zielcompany ab. Ne? Also wie gesagt, eine E.ON Deutschland hat eine eigene MLOps-Abteilung. Da kommen wir mit der Lösung und sagen, hier Leute, wir gehen es einmal durch und dann können die das betreiben. Es gibt auch andere Gesellschaften, wo das so in der Form nicht ist. Und deswegen haben wir im Rahmen des, der Neukonzeptionierung von dieser Data und AI-Plattform darauf geachtet, dass da auch ein Ops-Element mit drin ist, wo, wenn wir das sozusagen entwickelt haben für, ich sage jetzt einfach E.ON Italien, dass das quasi dort drauf betrieben werden kann auf der Plattform.
Und wer macht es dann?
Da gibt es Ops-Leute, die das sozusagen als Service dann quasi rechargen nach Italien.
Okay, also das heißt, da macht dann sozusagen die globale Unit, also dein Bereich, auch die Operations?
Wenn du so willst, ja.
Ah, und dann verrechnet ihr dann eine Service-Fee?
Exakt.
Bist du dann Cost-Center oder Profit-Center?
Profit-Center.
Ach, krass.
Ja.
Ja, das ist natürlich, ja. Aber das, also, ich weiß nicht, ob jetzt alle mitfolgen können, aber das ist halt oft das Problem, ne, wenn du halt nur so ein Cost-Center bist und dann generierst du Value und das Einzige, was du hast, ist mehr Kosten dann, ja. Willst du da was sagen dazu oder was ist da dein, deine Philosophie oder deine Best Practice?
In Bezug auf?
Cost Center versus Profit Center versus, also interne Verrechnung ist, glaube ich, ein Riesenproblem, was viele Firmen haben, was sie auch in dieser ganzen Designphase von so einer Unit, Hub and Spoke, lässt grüßen, nicht so mitdenken.
Mhm. Ja? Also ich finde, wäre blöd, was anderes zu sagen, weil wir es natürlich so gewählt haben, wie wir es gewählt haben, aber ich glaube, Profit Center ist schon die klügere Herangehensweise, einfach weil auch die Units zahlen für das, was sie halt auch wollen. Ne? Mhm. Und die kommen mit einer Idee für ein Projekt, wir scopen das, wie es alle anderen Beratungen auch machen würden und dann wir chargen auch competitive rates, wir sind nicht günstiger oder irgendwie sowas. Also du zahlst für uns das Gleiche, wie man für dich bezahlen würde, aber was wir halt...
Wir sind sehr preiswert.
Ihr seid sehr preiswert, gut, dann zahlen sie vielleicht mehr als bei euch. Ja. Aber der Punkt ist, dass du hier halt Kollegen einkaufst. Ne? Und wir brennen alle für den gleichen Share-Price. Und am Ende des Tages wollen wir einfach sicherstellen, dass da kein Quatsch passiert. Ne? Mhm. Und wir würden den Kollegen das auch ins Gesicht sagen, wenn wir sagen, hey, das, glaube ich, macht keinen Sinn. Das ist, sehen wir als Teil unserer Beratungsleistung, dann zu sagen, das vielleicht nicht, aber lass mal gucken, was für andere Potenziale, weil, also da gebe ich dir Brief und Siegel, hat einfach jede Company bei uns hat Potenzial für AI. Die Frage ist bloß, haben wir den richtigen Use Case gewählt?
Das ist echt mega spannend. Und aber ihr kriegt keinen Share auf den Value, den ihr generiert oder so.
Also wenn du sagst, wir haben jetzt...
Das wäre nochmal interessant, oder? So ein Value-Based Pricing.
Ja, aber wir wollen auch gar nicht, ne? Und wir haben auch, da muss ich dann auch teilweise meine Kollegen so ein bisschen zurückhalten, weil die haben natürlich irgendwie tolle Ideen, wie man jetzt große Fixed-Price-Projects machen könnte und so. Wir wollen keinen Profit machen. Also wir sind ja eine interne Beratung. Ich glaube, ich finde es gut, dass die Company sich das leistet, auch so viele gut bezahlte Techies zu haben, um diesen Service in die Company anbieten zu können. Mhm. Aber wir wollen keinen Profit machen. Also gibt aus steuerlichen Gründen gibt es ein paar Rahmenparameter, wo du landen musst, aber im Kern machen wir keinen Profit.
Mhm.
Deswegen, also würde ich total gern privaten Share von dem nehmen, was wir an Value generieren, aber aus einer
Wenn du Aktien hast, dann
Company-Sicht. Also E.ON ist der größte Punkt in meinem Portfolio, von daher bin ich da hinreichend incentiviert.
Das musst du sagen, nein, ja, geil, okay, und wie also gibt es da auch so Situationen oder wie bindest du jetzt gerade, wenn du sagst, wie motivierst du sozusagen oder andersrum gesagt, wie machst du internen Vertrieb? Also gar nicht so jetzt auf dich selber bezogen, sondern die Frage der Frage ist sozusagen, wie schafft man es eben ein sehr traditionelles, dezentrales Unternehmen, was ja auch viele Ausreden hat, weshalb man nicht modern sein müsste, sage ich mal, weil man ist ja ist ja sicherheitsrelevant und so weiter. Klar, also ja. wie schaffst du das sozusagen, den Change, und wie hast du die letzten 7 Jahre dann geschafft, was ja auch Teil deines Erfolges ist, ja. da eben die Leute einzubeziehen und abzuholen?
Gibt es ganz viele verschiedene Werkzeuge, aber ich glaube, wenn man nochmal kurz rauszoomt und sich so die letzten 7 Jahre anschaut, würde ich sagen, kannst du das relativ gut in 2 Teile teilen, so eine Pre-ChatGPT-Era und so eine Post-ChatGPT-Era. Ja, das hat wirklich, das ist ein Unterschied. Also wenn ich mal an früher denke, ich habe immer viele gute Ideen, wie man mit AI einen Hebel stellen kann. Und früher habe ich mich da echt zu Tode gepitcht bei manchen Kollegen und gesagt, hey, das kann doch nicht sein, ne? Also da liegt die Kohle quasi auf der Straße oder die User Experience oder you name it. Warum machen wir das denn nicht, ne? Und das waren immer irgendwie Ausreden, ne? Gerade keine Zeit oder funktioniert das wirklich? Bist du sicher? Und jetzt wollen wir da irgendwie jetzt keine Zeit drauf investieren und so. Und dieselben Leute dann irgendwie ein paar Monate später, in der Zwischenzeit war irgendwie ChatGPT irgendwie einmal released worden. Jeder hatte mal die Möglichkeit, mit einer gut gemachten AI zu interagieren und hat so ein bisschen ein Gefühl bekommen, was ist vielleicht wirklich möglich. Dieselben Kollegen klopfen dann plötzlich an meine Tür und sagen, hey, erinnerst du dich noch an die Idee, die du letztens hattest? Ja? Lass doch nochmal reden. Ne? Also das muss man sagen, die Türen sind seit, ich würde sagen, Mitte 23 deutlich weiter geöffnet als vorher. Und das gibt uns einfach schon mal einfach einen einfacheren Entry zu den Kollegen. Und dann ist es halt auch viel Leute begeistern für die Möglichkeiten. Wir versuchen viel bei Abteilungs-Offsites zu sprechen, so ein bisschen History of AI, so ein bisschen zu erklären, wo kommen wir eigentlich her, wo gehen wir hin, was ist möglich. Wir bauen jetzt gerade etwas, das nennen wir den AI Showroom, wo wir so eine Datenbank, so eine interaktive Website bauen, wo einfach gezeigt wird, wo im Konzern schon Hebel für Impact gestellt wird mit AI und so ein bisschen die Leute inspirieren, was ist möglich, wie kann ich das vielleicht für mein eigenes Business nutzen und die Leute auch miteinander zu vernetzen und zu zeigen, das ist möglich.
Da kommt eigentlich gleich schon zum nächsten Punkt ziemlich gut, nämlich so dieses Thema AI-Portfolio-Management, sagen wir mal, ne? Also weil, als Ökonom, wie entscheidest du, gerade auch jetzt, wo eben nach dieser Post-ChatGPT-Era ja alle AI irgendwie machen wollen, man ja auch gemerkt hat, hey, wenn man sich da aufstellt als Führungskraft, dann schadet das auch nicht unbedingt für die eigene Karriere, sei es intern oder extern. Ne? War jetzt in Davos auch wieder viel das Thema so, der also war vielleicht kurz ausgeholt, ne? Da gab es ein Gespräch gehabt und es war so, in der Historie gab es, ich glaube, es war der AI-McKinsey-Chef sogar oder so, und er meinte, es gab halt früher Business-Leader und Tech-Leader und in Zukunft wird es den Unterschied nicht mehr geben, ne? Sondern es gibt halt einfach, also wird keine Business-Leader mehr geben, die keine Tech-Leader sind und andersrum. Also von daher, die müssen ja wahrscheinlich die Leute jetzt die Bude einrennen auf gut Deutsch, also wie verteilst du dann deine Ressourcen oder wie priorisierst du auch die Use-Cases?
Ja, gute Frage. I don't.
Okay.
Ja, das ist noch so ein, das ist auch ein Grund, warum ich meinen Job so cool finde, ist, es hat ein sehr unternehmerisches Element. Ich habe die Zusage, ich kann so lange Stellen aufbauen, wie ich nachhaltig Demand in der Company erzeuge. Und deswegen, also als ich vor 2 Jahren übernommen habe, waren wir 50 Leute, heute sind wir 130 in dieser Consulting Unit. Und das ist tatsächlich spannend, ne? Weil wir müssen nicht priorisieren, müssen halt immer gucken, dass wir irgendwie genügend Leute dann zur Abarbeitung da haben, aber das ist ein separates Problem.
Aber trotzdem, ich meine, gut, das ist ja gerade auch gar nicht, Markt kriegt man ja gerade auch ganz gute Leute, ne? So, aber trotzdem hast du auch immer so einen Vorlauf, oder ich meine, du kannst ja nicht, also musst du die Leute erstmal irgendwie anboarden, ausbilden und das kriegst du ganz gut gehandelt. So,
das ist, also bisher würde ich sagen, haben wir das ganz gut im Griff, ja.
Weil das ist so ein bisschen die Erfahrung, die ich öfter mal gemacht habe. Wir hatten ja zum Beispiel auch die Nina Stumme jetzt kürzlich da, die einen großen Bereich bei der Bahn aufgebaut hat. Oder wenn du dann mal so von 0 bis auf 300, 500 Leute wächst. Ne? Oder auch das Wachstum, was du beschrieben hast, das sind ja die besten AT-Zeiten, also verdoppeln, mehr als verdoppeln alle 2 Jahre. Ja. Wie entscheidest du dich jetzt auch in den Themen? Hast du dann so, wo du sagst, das ist ein Bereich, den wollen wir jetzt unbedingt mal erobern, da wollen wir jetzt mal reinkommen, da tue ich meine zwei besten Leute hin, auch wenn die woanders gleich einen größeren Impact erzeugen könnten, was jetzt für uns schon so Brot- und Butter-Thema ist oder so. Also hast du solche Entscheidungen zu treffen?
Nicht ganz hart, ja, aber es gibt schon, also was wir jetzt halt, auch im letzten Jahr sehr stark getrieben haben, ist unsere AI-Strategie. Und da haben wir gesagt, zentrales Element unserer AI-Strategie sind unsere High-Impact-Use-Cases. Das ist der Nordstern. Da sagen wir, da steckt der Wert von AI drin.
Kannst du sagen, was das so ist zum Beispiel irgendwie mal? Was ist so ein?
Also wir haben 5 Value Areas, wenn du so willst. Da geht es um Customer Centricity, da geht es um Grid Maintenance, da geht es um Asset Optimization, da geht es um Balancieren von Demand und Supply. Das ist also eine sehr netztechnische Sache. Und am Ende des Tages, die letzte große Area ist quasi, wie schaffst du es, 76.000 Mitarbeiter effizienter zu machen mit AI? Das ist ja die große Vision.
Also Prozessoptimierung sozusagen, oder?
Genau, manuelle Prozesse optimieren. Oder weißt du, allein wenn du es schaffst, bei 76.000 Leuten jedem Mitarbeiter 20 Minuten am Tag zu schenken, die er für andere produktive Arbeit nutzen kann. Das ist ja über die Workforce gerechnet, sind es ja absurde Zahlen. Und da stecken wir sehr, sehr viel Energie rein. Und das ist auch das, wo wir versuchen, wenn wir jetzt mit neuen Kollegen reden über neue Projekte, dass wir versuchen, das so ein bisschen in diese Areas zu lenken. Aber das funktioniert auch quasi intrinsisch.
Und dann seid ihr aligned auch mit der Firmenstrategie. Also, oder bist du ja eng am Vorstand dran? Oder kannst du das nochmal sagen,
wie du da jetzt AI-Strategie ist quasi im Auftrag von unserer Digitalvorständin Viktoria Sutnik passiert. Von daher, das ist aligned mit der Gesamtunternehmensstrategie.
Also, das auch vielleicht nochmal so als Best Practice. Klingt so banal, aber wir erleben das oft, ne, dass dann, es gibt halt eine Datenstrategie. Die wird getrennt entwickelt von der KI-Strategie oder man macht jetzt eine KI-Strategie, die macht aber jemand anders. Das kommt vielleicht eher aus der Automatisierung heraus oder so. Da gibt es eine Digitalstrategie in einem Digitalressort, was irgendwo ist. Ne? Und wenn du fragst, so, was ist denn eure Firmenstrategie? So, also wirklich, True Story erlebe ich immer noch. Dann kann keiner irgendwie das rezitieren. Dann weiß man zwar schon, da wäre mal was und das liegt irgendwo, ja.
Ja, ist spannend, ne? Weil wir hatten am Anfang hatten wir eine Data Strategy. Und dann im Prozess, während wir die AI-Strategie entwickelt haben, haben wir eigentlich gemerkt, die muss sich eigentlich unterordnen. Ne? Weil also eine Datenstrategie für sich hat ja keinen Wert. Der Wert ergibt sich quasi durch die Umsetzung der Use Cases, die im Business Impact erzeugen. Und dann ist sozusagen die Datenstrategie, ne, wenn du über Data Governance redest und welche Data Assets willst du aufbauen, skalieren etc., das ist quasi ein Element in der AI-Strategie jetzt.
Word. Ja, okay. Nein, also das ist für dich auch wahrscheinlich so total trivial, aber ich weiß nicht, du bist ja auch auf Konferenzen unterwegs, also wie erlebst du das? Also ich bin immer überrascht, du wirst ja nicht einfach irgendwie im Baumarkt, ne, einfach mal reinfahren mit dem Hänger und einfach so random irgendwie so ein bisschen Kies, ne, so ein bisschen Sand und alles so in unterschiedlicher Körnung oder irgendwie random kaufen und die in die Garage legen und dann so ein Schild dran bappen und sagen, geil, dass ich jetzt hier die Kieselsteine sortiert habe. Ne? Aber das ist halt, was ist ja was passiert in Firmen. Also,
ja. Du hast immer die besten Analogien, gell?
Das ist das Einzige, was ich kann.
Glaube ich, kannst du besser beurteilen, ob wir da vorne dran sind oder nicht. Das würde ich jetzt ungern selbst beurteilen.
Ja. Also es ist auf jeden Fall, macht ja total Sinn, ja. Aber ich bin immer noch, ich will nicht noch ein bisschen kitzeln bei diesem Governance-Thema. Ich glaube, nehme das noch nicht so ganz ab. Wie gesagt, wenn du nicht antworten kannst, okay, aber so, weil wenn du zum Beispiel sagst, das ist jetzt unsere Plattform, das ist unser Blueprint, ja, dann kommst du jetzt da in so einen Markt rein oder wie auch immer eine von den 700 Gesellschaften, die sind so mittel-mature, also die sind jetzt nicht da, wo du selber aufgebaut hast und sind auch nicht so, dass sie einen haben, der heilfroh ist oder eine, hoffentlich auch, ja, die heilfroh ist, wenn überhaupt irgendwie mal jemand sich für das interessiert, was sie machen, sondern die haben schon ein bisschen was gebaut, die haben jetzt irgendwie halt die eine Technologie und nicht die andere und arbeiten gern mit R, wie auch Gott immer. Ja. Und dann sagst du, das ist hier unsere Plattform. Und also wie machst du das dann? Wie ist da dein Approach? Also, oder ja, weißt du, was ich meine? Oder?
Ich weiß, was du meinst. Also ich bin da immer so ein bisschen geprägt noch aus meiner Zeit in der dezentralen Organisation. Und klar, du hast natürlich Legacy und hast irgendwie eigene Systeme aufgebaut und so. Mein Anspruch ist es, etwas zu bauen, was so viel Wert generiert und so günstig und schlank in der Kostenstruktur ist. Und wenn du natürlich etwas für viele machst, kannst du natürlich das deutlich günstiger machen, als wenn jeder dezentral sich dasselbe hochbaut.
Yeah. Ne?
Sondern das ist so ein bisschen die Idee dahinter, zu sagen, wir bauen etwas, das ist wertvoll, das ist ausgerichtet an den Zielen der Company, das zahlt ein auf unsere AI-Strategie. Also wenn du das nutzt, bist du by default on strategy. Das ist quasi die Idee dahinter. Und das Ganze zu einem Price-Tag, das dann hoffentlich den Kollegen vor Augen führt, dass es eigentlich unklug wäre, das nicht zu nutzen. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter.
Aber wenn da so drei Bastler sind, dann...
Jetzt muss man fairness aber sagen, reden wir auch nicht mit den Bastlern, sondern versuchen das auf etwas strategisch höherer Ebene einzufliegen.
Okay.
Aber Ziel ist schon auch, also ich glaube da nicht dran, den Leuten das aufzuoktroyieren, sondern wir wollen zeigen, dass das auch ökonomisch total Sinn macht, das zu nutzen, dass es da Mehrwerte gibt, die zentrale Plattform zu nutzen.
Und letztendlich der Success leaves clues, oder? Also der Erfolg gibt euch dann auch recht.
Also
das müsste auch passen, was ihr baut, weil das ist ja nochmal ein bisschen gestichelt. Ja, man sieht es ja manchmal bei so internen IT-Organisationen, die auch mal aus so einem guten Shared-Service-Gedanken heraus begonnen haben. Und dann hört man aber manchmal so, ne, nehmen wir eine Tochter von einem großen Manufacturing-Konzern, die jetzt einen Aktienkurs so, also ganz viele Nuller und irgendwo ist dann noch was anderes. Ja, wenn ich so weiß, von wem ich rede, ist auch egal. Aber die sind ja auch immer mit so einer Idee gestartet. Hey, wir sind Kollegen, wir machen das voll gut. Und irgendwie hat sich das im Laufe der Zeit dann verloren, was so diese Leading-Edge-Komponente angeht. Also ich glaube, meine Frage ist so ein bisschen, wie schaffst du das dann auch, dass das auch nach wie vor dann halt auch neben den ganzen Gleichbehandlungs-Governance-Themen halt trotzdem, ja, top-notch ist, was du dann baust. Ja,
das ist eine gute Frage. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, du musst halt regelmäßig das auch hinterfragen, was du da gebaut hast und mit den Leuten in Kontakt bleiben, mit den Vendoren in Kontakt bleiben. Und wir tauschen laufend Komponenten auch aus, weil wir sagen, das performt besser, das ist jetzt günstiger, wie auch immer. Also ich glaube, du musst da immer irgendwie einen guten Trade-off fahren zwischen, das darfst du jetzt auch nicht zu hochfrequent machen, weil dann ist es irgendwie ständig nur eine Baustelle. Aber ich glaube, in regelmäßigen Abständen ist es durchaus geboten, sich zu hinterfragen, ob das noch irgendwie State of the Art ist. Das ist uns schon wichtig.
Sau cool. Also das macht alles total Sinn. Ich überlege, wie ich nur ein bisschen ärgern kann.
Musst du gar nicht wegen mir.
Was sagst du denn zu Europa? Machen wir mal einen kompletten Schwenk, ja. Jetzt hat ja Donald Trump mit seinen amerikanischen Oligarchen-Homies, nein, darf man das so sagen? Darf man, glaube ich, nicht, gell? Aber egal.
Redefreiheit, oder?
Genau. Von dem lernen wir ja auch mehr bold zu sein in unserer Sprache, ja. Ob man jetzt diese Grußformen, die jetzt Elon Musk an den Tag legt, irgendwie toll findet, aber ich meine, wir haben ja immer schon über das Thema Europa retten geredet, ne? Als so, warum gibt es überhaupt eigentlich die AT auch? Also ist es doch irgendwie präsenter denn je oder also spürst du das persönlich und spürst du es auch in der Firma irgendwo?
Also ich persönlich spüre es noch nicht. Europa in der Firma ist natürlich ein totales Thema, weil wir Europas größter Energieversorger sind. Das heißt, das, was hier passiert, tangiert uns by definition. Ne? Ich persönlich jetzt in meinem Arbeitsumfeld merke es halt sehr, sehr krass über Regulierung zum Beispiel. Ich muss kurz schmunzeln, weil da habe ich irgendwie, ich habe so ein Newsletter abonniert und da hatten sie irgendwie die Tage so ein Ranking, was sind so die besten Länder, in denen du arbeiten willst, wenn du im Bereich AI unterwegs bist. Und das war irgendwie, keine Ahnung, ne, USA, China, Israel, bla 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 bla. Pretty much any country outside of Europe und Europe. So. Und ich fand, das hat es eigentlich ganz gut zusammengefasst.
Dann Deutschland.
Gut innerhalb von Europa, ne? Aber ja, also es ist. Ja, macht die Sachen schon schwieriger. Ja, also.
Nehmen wir mal ChatGPT. Ne? Du hast ja gesagt, also ChatGPT war so, wir sagen immer so, dieser Webbrowser-Moment für das Internet ist ChatGPT für KI. Also genau wie du sagst, ne? Natürlich auch viel Hype. Wir können kurz mal ein bisschen über Agenten reden, wenn du Lust hast, ja. aber jetzt zum Beispiel Apple Intelligence.
Ja.
Ja? Smarter Move, AI, ne? Apple Intelligence. Und ich weiß, ich persönlich bin jetzt nicht so ein Riesen Fan, weil ich finde, die restringieren viele Dinge, gerade wenn man halt so ein eher so ein Nerd und Bastler ist. So. Auf der anderen Seite, was halt Apple schon immer genial macht, erstens Geld verdienen mit Technologie und zweitens halt das so von der Usability und User Experience, was du auch mehrfach betont hast, so einfach zu machen, dass es halt jeder benutzen kann und damit halt stark zur Demokratisierung und Value von Technologie beitragen. Ja. So, weiß nicht, hast du es auf dem Handy?
Nein.
Nee, genau, weil du halt ein europäisches Handy irgendwie hast. Ne? Also ja, ich meine, wir können damit leben, glaube ich, weil wir das Zeug sonst irgendwie auch anders daran kommen, aber trotzdem, we are missing out. Ne? Mhm. Und zwar jeder halt, jeder Grundschüler, der ein Handy hat oder jeder auch ältere Person vielleicht oder so. Mhm. Wie findest du das?
Ja, also den Techie in mir ärgert es natürlich, weil ich würde es schon gerne auch mal für eine Probefahrt nutzen, ob das eine coole Sache ist oder nicht. Ich glaube, ja, das ist natürlich, das ist ein Thema. Ich glaube, wenn ich jetzt mal aber eins rauszoome, was mich jetzt persönlich auch mit Blick auf Europa als Economy, glaube ich, mehr zum Nachdenken anregt, ist halt einfach wie viel Unsicherheit das jetzt auslöst. Mhm. Also mit wie vielen Leuten ich rede, die halt jetzt einfach echt verunsichert sind, können sie das jetzt noch machen? Mhm. Was musst du alles dokumentieren? Da stehen halt jetzt wieder irgendwie große Strafen im Raum. Also es AI Act. Mhm. Ja, genau. Also es erinnert mich jetzt halt wieder sehr an so die Early GDPR-Zeiten, wo jeder Sorge hatte, dass er irgendwie mit einem Bein im Knast steht, ne?
Und dann hörst du halt sowas jetzt wie, ne, Donald Trump hat einfach alle diese regulatorischen Gesetze einfach so
zurückgedreht, so am ersten Nachmittag.
Genau, ja. So, was ist das? Kann das weg, ja? Und dann halt gesagt, hier 500 Milliarden und Oracle darf auch wieder mitmachen. Mhm. Wenn wir halt hier reden, auch in der Politik, ja, ist ja immer die Herausforderung einfach der Föderalismus, ne? Also jeder, Fabi Mehring hat letztens gesagt, das war für mich auch ein Learning, 2000 Kommunen in Bayern, ne, plus viele Institute und so weiter, ja, haben ja auch ihr Gutes, was die Forschung angeht, aber oder auch diese 150 Lehrstühle, die wir jetzt, glaube ich, neu haben in Bayern, wo vielleicht das Data Scientist durch die Automatisierung, durch KI-Enable vielleicht gar nicht mehr so tief überall gebraucht werden, also da können wir jetzt auch wieder ewig einsteigen, aber irgendwann wird sich dieses ganze Geld und diese Investitionen doch weiterhin niederschlagen, oder? Und die Frage ist doch eigentlich, wie viele von diesen Innovationswellen können wir dann als Gesellschaft noch verschlafen, oder? Mhm. Also
ja, die Frage ist ja, versuchst du der jetzigen noch hinterherzulaufen oder zielst du schon auf die nächste Welle?
Was
ja?
ist die dann?
Boah, ja, gute Frage. Quantum vielleicht.
Quantum AI.
Ja, vielleicht. Ne? Also da glaube ich schon dran, ja? Dass da, wenn du dir die Trajektorie anschaust, die sie gerade nehmen in Quantum. Ich habe ein Team von 5 Leuten, die sich damit auseinandersetzen, sind die Kollegen schon arg bullish, dass das dass wir das alle noch erleben werden, dass das kommt. Ist eine spannende Frage. Ne? Also was macht das mit dem Land, wenn wir das jetzt verschlafen?
Okay, kurzes Side-Link zu Quantum, weil du es jetzt angesprochen hast. Was fasziniert dich da dran? Oder geht es da um Optimierungsalgorithmen von Netzen?
Genau,
ja. Oder was ist das Spannende?
Also das fasziniert uns in der Energiebranche halt aus dem Grund, weil du halt in Zukunft riesengroße Optimierungsprobleme haben wirst. Mhm. Wo wird Strom produziert? Wo wird er verbraucht? Du musst ja das Netz immer in der Balance halten. Wo kannst du Speicher nutzen, um Energie zu puffern? Also das ist halt einfach kannst du dir vorstellen, ein riesengroßes Optimierungsproblem mit 10.000 Nebenbedingungen. Das sind Dinge, wo normale Computer wahrscheinlich 100 Jahre brauchen würden, um das einmal zu lösen. Und
ich muss gerade an mein Mikrogrundstudium mit Lagrange und
Simplex. Ja, genau,
Simplex,
der Lagrange im Kern, ne? Und aber halt on Steroids, ne? Das ist halt riesengroß. Und das Versprechen von Quantencomputern ist, dass die das halt einfach so lösen.
Und zwar gar nicht durch den Compute, sondern durch das Thema, das 0 und 1 und alles dazwischen.
Genau,
Schrödingers Katze lässt grüßen.
So oder so ähnlich, genau.
Ja. Und dass sie dann halt nicht in irgendwelchen lokalen Optima hängen bleiben, sondern einfach so einmal so drüber wischen, quasi quer über die. So stelle ich mir das vor, wie so ein Fitnessgebirge, ne? Und dann sind es keine Hillclimber oder so oder irgendwelche Mutation, sondern einfach so einmal
geschoben. Das hast du sehr gut erklärt. Ich weiß nicht, ob jemand das versteht, aber es ist, also ich denke von mir selber, dass ich schon ein vergleichsweise technischer Typ bin, aber da haut es bei mir auch jedes Mal die Sicherung raus. Das ist so absurd, da den Kopf drum zuzukriegen. Also.
Aber ich glaube, also mein Bild ist wirklich halt, und wie gesagt, ich bin ja auch, also da die Kollegen, die in dem Bereich promoviert haben, die verdrehen dann immer die Augen oder werfen mit Eiern oder so. Aber, oder
beides. Ja.
Oder genau, weil dann treffen sie nicht, das ist gut. aber ja, das ist halt wirklich, also ich sehe auch mit dem Compute, ich meine, da passiert ja gerade viel, ne, mit GPU und so weiter und jetzt AMD kommt auch ins Rennen und aber tatsächlich so diese 0-1-Geschichte auszuhebeln und dann einfach diese Zustände parallel zu haben und dadurch halt einfach die lokalen Optima einfach schnell zu finden und vor allen Dingen halt das in Realtime dann zu machen, ne? Wenn wir genügend Zeit haben. Ja. Ich weiß, wir hatten mal einen POC damals, Grüße an Flo Neukart und seine Gang, ne? Da, warst du da noch?
Ja,
genau. Wo es um, wo wir noch auf der CeBIT waren oder so, wo sie das, wo VW Data Lab das präsentiert hatte mit D-Wave oder was das war, Verkehr in Shanghai in Echtzeit und dass die Navis sich sozusagen in Echtheit einfach sagen, hey, fahr du da lang, ich fahr da lang, aber der fährt da lang und oh, da kommt gerade ein Kind auf die Straße.
Optimierungsproblem.
Also, das finde ich, ne, das finde ich, da bin ich auch, das finde ich auch super spannend. Ja. Also so, jetzt waren wir einmal, jetzt sind wir uns ein bisschen verästelt.
Sind von der nächsten Welle, was verschlafen wir und was nehmen wir noch mit?
Genau, wir waren gerade noch bei Donald Trump, bevor wir zur Technologie kamen. Okay, aber dann lass uns das Europa-Ding mal, das haben wir auch in vielen anderen Podcasts schon ausreichend behandelt. Mhm. Blick auf die Uhr, was mich nochmal interessieren würde, das hast du gerade in dem Satz gesagt, weil, also, ne, für mich ist ja das Bild von Stroh, mein Onkel, der uns damals auch bei dem Connected Kicker geholfen hat, weißt du noch?
Ja.
Genau, der hat in Elektrotechnik sozusagen, ist der absolute Freak und schreibt da immer so Bücher und also das ist sowas für mich, auch wirklich Strom irgendwie, habe mich immer schwer getan mit Stromstärke und Spannung.
Volt, Ampere und so.
Ja, genau. Und das Bild ist ja, was man so im Kopf hat. Ja, so wie bei Wasser halt, ne? Mhm. Also man hat so die Leitung, dreht man die auf, dann kommt das Wasser raus und das ist dann halt da irgendwo, das ist ja in dem Rohr auch drin. Ne? Und dann ist ja auch voll einfach, weil die Kraftwerke erzeugen halt den Strom und dann, wenn man den braucht, dann nimmt man den halt. Aber das ist nicht so, oder? Also das ist eigentlich falsch, weil du hast gesagt, das Netz muss in Balance sein. Kannst du das nochmal erklären?
Ja, also das ist, wie du sagst, ne? Ich glaube, das machen sich die Leute gar nicht bewusst, was für ein unfassbar komplexes System dahinter steckt, das einfach diesen Komfort ermöglicht, dass du dein Telefon in die Steckdose steckst und es lädt. Ne? Also wie du es gerade gesagt hast, das ist die große Herausforderung. Du musst halt immer schauen, dass zu jeder Sekunde am Tag das Netz in Balance ist. Das heißt, die Menge an Strom, die produziert wird, muss die Menge an Strom sein, die abgenommen wird. Und das ist tricky, das ist ein ziemliches Optimierungsproblem. Aber jetzt auch mit Blick auf, was steht
warum,
die nächsten...
Warum ist das so? Also weil wenn jetzt der Strom da irgendwie, der ist dann da auf diesen Überlandkabeln irgendwie und dann ist der da oder wie...
Mach dir total gerne den Connect zu unseren E-Technikern, dann kannst du im nächsten Podcast dir das mal eintauchen.
Vielleicht wäre das mal was, ein bisschen.
Da bin ich zu sehr ökonomisch, dass ich das beantworten könnte, warum das so ist. Ich kann es bloß auf der hohen Flughöhe beschreiben.
Ja, und aber und jetzt ändert sich ja einiges, ne? Das hast du mir vorher bei der Pizza kurz noch gesagt. Mhm. Also die Erzeuger sind auch die Verbraucher und andersrum oder was genau?
Naja, also wie gesagt, also Ausgangspunkt ist immer, Netz muss in Balance bleiben, Angebot muss Nachfrage sein. Und das war in der Vergangenheit, war das kein Problem, weil die Menschen sind abends von der Arbeit heimgekommen, haben das Licht angemacht, haben den Fernseher angemacht und haben gekocht und sind dann ins Bett gegangen. Und wenn du genügend Haushalte zusammen aggregierst, dann kriegst du etwas, das nennt sich eine Load Curve. Ne? Also zu welcher Zeit verbrauchen diese 100 Haushalte wie viel Strom? Und das ist unfassbar stabil über die Zeit. Ne? Und das war so die Richtschnur, an der sich die Erzeugung orientiert hat. So
das ist auch dieses Load Forecasting, oder?
Exakt.
Wo man da mal, genau.
Ja, so. Ja, ja. Und dann hast du auf der anderen Seite die Erzeugung, früher eben Gaskraftwerke, Atomkraftwerke, so, ne? Also gerade die Gaskraftwerke super effizient, kannst du mit ein paar Minuten Vorlauf, kannst du die echt sehr, sehr genau justieren, dass die halt genau die Menge an Strom erzeugen, die halt auch gebraucht wird.
So. Weil sie halt fossile Brennstoffe, die halt dann wirklich wie so Wasser rumliegt, einfach dann
verstromen. Ja. So. Also du kommst aus einer Welt, wo du eine sehr verlässliche, predictable Consumption hast und eine sehr verlässliche, predictable Erzeugung. Und das geht sehr easy übereinander. Netz im Balance, kein Problem. So. mit Blick nach vorne, Energiewende, erneuerbare Energien, passieren jetzt gerade zwei Dinge. Auf der einen Seite, auf der Konsumentenseite, rampen wir Electrification durch die Decke. Ne? Mhm. Die Leute fahren E-Auto, die haben eine Wärmepumpe, die haben eine Batterie im Keller und vielleicht erzeugen sie selber über ihre PV-Anlage. Ne? Also Strom, Strom, Strom. Wann lädst du dein Auto? Nobody knows. Ne? So, also nicht nur die Menge an Strom, sondern auch die Vorhersagbarkeit. Also die Menge geht hoch, die Vorhersagbarkeit geht runter.
Kann ich da einmal kurz einhaken? Mhm. Weil das mich gerade so flasht, weil ich baue ja gerade ein Haus. Ja? Mhm. Und so, dann war so, ja, was kosten die Kellertüren? Mhm. Ne? Und dann war so, ja, ja klar, da müssen wir so eine Brandschutztür einbauen. Mhm. Und in Österreich, aber hauptsächlich österreichische Handwerker, dann muss man das eben halt machen im Heizungsraum, muss man eine Brandschutztür einbauen, wobei die schon viel weiter sind mit den, auch selbst im Zillertal mit den Wärmepumpen. Mhm. Und bei uns muss man das nicht mehr, weil da ist halt ein Föhn drin quasi, ne? Oder eine umgedrehte Klimaanlage. Okay. Und die steht ja eigentlich auch draußen. Also, ne? Also das heißt, so dieser klassische Heizungsmensch, der so mit Öl und so zu tun hatte oder mit, keine Ahnung, irgendwelchen Briketts oder so. Mhm. Das sind jetzt alles ja Elektriker. Und ich habe jetzt auch die, tatsächlich meine Wallbox, die habe ich jetzt vom Installateur gekauft, weil der das ganze Steuerungsgedöns anbietet und sich mit dem Elektriker abstimmt. So.
Ja. Ja.
Also voll krass, was das dann eigentlich auch mit den ganzen Berufen macht.
Total. Ne?
Also,
Schornsteinfeger brauchst du nicht mehr.
Stimmt. Ach krass.
Ja.
Oh Mann, das heißt übrigens Rauchfangkehrer in Österreich.
Sorry, ja. Ich wollte nicht, also.
aber zum Anfassen und Glück haben braucht man.
Ja, da vielleicht ist noch ein kleiner Markt, der bleibt, ja.
Wobei, Kamin ist auch was Schönes, ne? Aber dann halt nicht unbedingt zum.
Genau, aber das wird, glaube ich, eine Nische bleiben dann, ja.
Ach krass, okay, aber dann wieder zurück. Also das war die.
Genau, also das ist die Konsumentenseite, wo es durch die Decke geht. Und auf der anderen Seite sagen wir uns zu Recht los von fossilen Brennstoffen. Atomausstieg haben wir auch schon hinter uns. Und du verlässt dich jetzt halt einfach auf Sonne, Wind und ein bisschen Wasser. So, wann scheint die Sonne, wann weht der Wind? Nobody knows. Ja. Ne? Und du hast dich quasi losgesagt von den verlässlichen, gut vorhersehbaren fossilen Brennstoffen und hast jetzt schlecht vorhersehbare Renewables. Ne? Und jetzt hast du eine schlecht prognostizierbare Erzeugerseite mit einer schlecht prognostizierbaren Konsumentenseite.
Und alle so, alle Data-Leute so, yeah!
So, aber das Netz muss halt immer noch im Balance bleiben. Ne? So, und das ist echt, das ist ein Riesenthema. Mm. Und da gibt es für uns super viel zu tun.
Ja, ist eigentlich, also ist jetzt für die Industrie halt eine Herausforderung, für uns Daten-KI-Menschen eigentlich ein.
Gibt es die nächsten Jahre einen Markt, würde ich sagen.
Spannendes Problem, ja.
Absolut.
Hey, wir müssen echt auf die Zeit schauen. Boah, ich hatte noch so viele Fragen eigentlich. Die Frage ist hier gut. Angenommen, du hättest alle Zeit und Ressourcen der Welt, welches Projekt würdest du gern anschieben? Kurzer Themenschwenk.
Boah, ich glaube, dann würde ich gucken, dass wir die Energiewende ein bisschen beschleunigt kriegen. Weil ich glaube, das ist, wenn ich jetzt mal so gucke, das ist halt wirklich, das ist auch einer der Gründe, warum ich so gern für die Company arbeite, weil das ist halt, wir arbeiten halt wirklich an einem Thema, das nicht nur für die Company relevant ist, sondern für die Gesellschaft. Und wenn wir das nicht richtig gut machen, dann hat nicht E.ON ein Problem, dann haben wir als Gesellschaft ein Problem.
Ja.
Und das ist schon, das finde ich schon spannend. Und das ist aber halt auch, ist eine Riesenherausforderung. Ne? Irgendwie die ganzen erneuerbaren Energien, die angeschlossen werden müssen, die müssen installiert werden. Über Netzbalance haben wir gerade gesprochen. Also wenn ich Zeit und Ressource hätte, dann würde ich schauen, dass wir das hinkriegen, weil ich glaube, das schafft eine lebenswertere Zukunft für unsere Kinder.
Was hältst du von so Startups hier? Wir haben ja bei uns im Haus die Kollegen von Tado oder
Grüße an Philipp Beckmann.
Wie heißt denn die nochmal, dieses Startup?
1,5.
Ja, genau. Ja. Die sind ja auch immer recht direkt so.
Ja. Also kann ich jetzt aus einer, bin ja Wettbewerbsökonom, kann ich jetzt aus so einer Perspektive beurteilen oder aus einer Energiewende-Perspektive? Energiewende-Perspektive würde ich sagen, jede Hilfe ist welcome und jeder trägt einen Teil dazu bei, dass das schneller geht.
Sehr gut. Okay. Ja, vielleicht, wir hatten so ein bisschen über die Zukunft geredet auch, ne? Also Zukunft für Europa, jetzt wieder Drill, 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 Baby, wer weiß, aber ne, auf der anderen Seite, vielleicht hält es uns noch stärker den Spiegel vor und ist vielleicht jetzt wirklich mal der ultimative Weckruf, ne? Einer von vielen, die wir so jeden Tag kriegen, aber irgendwann hört vielleicht mal jemand noch mehr. und toll, dass wirklich du da, ne, dem Ganzen so committed bist und es auch schaffst, halt dann ja, dich da hinzuarbeiten und viele sinnvolle Strukturen und auch wirklich einen Impact zu generieren. Normalerweise fahre ich immer so 5 bis 10 Jahre in die Zukunft, nachdem eigentlich keiner mehr als 6 Monate predicted und 6 Tage schon krass sind in der KI-Welt, was gerade passiert. Mhm. Wie gesagt, gerade auch super geflasht aus Davos gekommen, wo alle nur noch über KI und Agenten reden. Jetzt doch noch angerissen, was hältst du von diesem Agentic AI-Thema? Ist es jetzt the new shit oder ist es jetzt einfach das nächste Buzzword oder beides? Oder
Ich habe da eine sehr klare Meinung. Ich glaube, es ist zweiteres. Also wenn ich mir mal anschaue, das ist immer ein ganz guter Indikator, wie viele Leute höre ich darüber reden und wie viele Leute sehe ich, die auch wirklich was implementieren. Und das Verhältnis ist gerade noch weiter auseinander als bei GenAI, muss man sagen.
Ja.
Dass ich jetzt, ohne da jetzt einen großen Doppelklick drauf zu machen, würde ich sagen, ich glaube, es ist ein totaler Hype, weil am Ende des Tages, glaube ich, der Mehrwert liegt halt darin, hast du gute Daten, ist deine Data Governance eine ordentliche und wenn, dann sehe ich schon Wert, dass so Agents was bringen können, aber ich wehre mich immer gegen so Dinge mit so Erlöserfantasien. Ne? Jetzt kommen die Agents und jetzt kannst du deinen Kopf abschalten und der macht den Rest. Mhm. Da glaube ich nicht dran.
Ich glaube, das ist immer, das haben wir ja schon so oft jetzt erlebt, dass halt das neue Buzzword und dann kommen auch neue Companies natürlich hoch und die stressen das und dann geht halt der Behavioral Finance Ökonom wahrscheinlich dann wieder alle links, wie beim Après-Ski, alle rechts, ja, so. Ich sehe es ein bisschen differenzierter. Ich glaube, die Zeit haben wir nicht mehr. Mhm. Ja, vielleicht ein Thema. Ich glaube, das Problem, was Agentic AI gerade hat, ist, dass es zu breit definiert ist. Mhm. Ja, es ist jetzt so wie damals mit Big Data und dann hast du ein V und 7 Vs und irgendwann weißt du gar nicht mehr. Und ich glaube, das Thema, dass wir mehr wo wir ein Data Mesh haben, in einem Agentic Mesh denken und dass wir halt, wir hatten Willi Weber hier zu Augmented Analytics, also dass wir noch mehr Richtung, wie kann die KI wirklich dem Sachbearbeiter quasi in seinem, und wenn es jetzt so ein Typ ist, der auf so ein Offshore-Ding hochläuft und dann einfach irgendwie nochmal sagt, hey, wo muss ich nochmal genau welchen Newtonmeter anziehen? Wir haben gerade so einen Verschraubungscase gemacht. Oder was auch die Kollegen von Burda vorgestellt hatten mit diesem Agentic Approach. Weil die KI tut sich halt auch leichter, wenn sie spezialisierter ist.
Klar.
Das jetzt mal so ganz banal gesagt. Aber ich bin voll bei dir und wir hatten das auch bei unserem Strategie-Workshop, wo wir auch gesagt haben, es ist der neue Ochs vom Karren, aber den Rest brauchst du natürlich trotzdem. Ne? Wenn du halt crappy Daten hast, dann, also man kann mit Future Learning braucht man weniger. Das habe ich mit Andrew Engels auch diskutieren dürfen in Davos. Aber ja, führt jetzt zu weit. Aber es ist gut. Also don't believe the hype und das finde ich cool. Du hast jetzt über viele Jahre, Jahrzehnte bewiesen, dass du wirklich Value abliefern kannst und das in einem dezentralen Ökosystem, wo, glaube ich, viele andere sich schwer tun, auch wenn man sich andere Energieversorger anschaut, aber auch andere dezentrale Systeme. Also dafür wirklich riesen Respekt.
Dankeschön.
Vielleicht nochmal so als Shoutout oder auch als Motivation, was willst du noch mitgeben? Was würdest du gerne noch entweder junge Leuten, die sich jetzt auch fürs Thema KI interessieren oder auch andere Manager, die es vielleicht im Unternehmen, vielleicht auch im Mittelstand pushen wollen. Was würdest du denen noch so als Rat mitgeben oder als Inspiration?
Ich würde mich immer auf Use Case fokussieren, die Impact generieren. Und nicht AI machen, um auch was mit AI gemacht zu haben, sondern wirklich zu überlegen, wie sieht der Prozess danach anders aus? Wo kommt eine bessere User Experience raus oder ein schnelleres Produkt oder was auch immer? Irgendwas, was tangible Impact generiert, weil da habe ich Sorge, wenn wir zu viel Invest in AI generieren, der aber ohne ROI zurückbleibt. Ich befürchte, dann wird aus dem Hype ganz schnell wieder ein AI-Winter und das würde ich gerne verhindern.
Sehr schön. Ich glaube, da können wir jetzt nichts mehr dazu beitragen. Außer natürlich auch für dich, der obligatorische DeLorean, mit dem du dann immer flexibel Back to the Future fahren kannst oder auch Forward to the Past. Also vielen Dank, dass du da warst, lieber Chris, war mega geil.
Danke dir.
Und danke für die Offenheit.
Hat Spaß gemacht, Alex. Danke dir.
Ich hoffe, wir sehen uns zur nächsten Season wieder. Mal schauen, was dann wieder für neue Buzzwords in sind.
So machen wir das. Danke für die Einladung.
Danke dir.